Seelenfunken, der Podcast, der hilft. In Zusammenarbeit mit dem Sanatorium Kilchberg. Ihre Klinik für die Behandlung von psychischen Erkrankungen.
Ketamin und Esketamin gelten als eine der spannendsten Entwicklungen in der modernen Psychiatrie. Die Medikamente, die kommen ursprünglich aus der Anästhesie, werden heute aber auch zur Behandlung von bestimmten Formen von schweren Depressionen gesetzt. Besonders bemerkenswert, die Wirkung, die kann deutlich schneller einsetzen als bei klassischen Antidepressiva. Aber was steckt hinter dieser Therapie? Für wen kommt sie in Frage? Wo liegen die Chancen? Wo die Risiken? Und wie erlebt man eine solche Behandlung als Betroffene? Darüber reden wir heute mit dem Dr. Johann Wenzel-Schicho, stellvertretender Chefarzt am Sanatorium Kilchberg, und mit der Pauline, so nennen wir sie in diesem Podcast. Sie gehört zu den ersten Patientinnen, die von dieser Therapieform profitieren konnten, und sie wird mit uns ihre Erfahrungen teilen. Zuerst mal, wir sagen uns du alle zusammen, Johann, Depressionen werden ja seit Jahrzehnten behandelt. Warum hat die Psychiatrie überhaupt nach neuen Ansätzen gesucht?
Da hast du recht. Seit Jahrzehnten hat man das ungefähr gleiche Konstrukt, was eine Depression ist. Und seit den 50er, 60er Jahren im letzten Jahrhundert ungefähr die gleichen Antidepressiva. Also die medikamentöse Therapie und die verschiedenen Optionen, die wir in der Psychiatrie hatten, die gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Und da kam nicht wirklich was Neues. Man hat mit den Medikamenten zugrunde liegend eine Hypothese verfolgt, dass im Rahmen von einer Depression gewisse Neurotransmitter zu wenig vorhanden sind. Zum Beispiel das Serotonin, Noradrenalin und Dopamin. Und die Medikamente, die wir bis dato hatten, die haben einfach sehr langsam, so modulatorisch, den Serotoninspiegel oder die Noradrenalinwirkung schön langsam verstärkt über einen Prozess von mehreren Wochen. Man muss die Medikamente jeden Tag einnehmen. Und das hat auch seine Wirkung, das ist sicher so. Aber es bildet halt nicht umfassend ab, was vielleicht noch unter dem Begriff Depression für Pathomechanismen liegen, also Krankheitsmechanismen. Ja. Und in den 90ern gab es die ersten Tierversuche tatsächlich, die gar nichts mit Depressionen primär zu tun hatten. Und da hat man NMDA-Rezeptorantagonisten verwendet. Das ist genau der Wirkmechanismus vom Ketamin, also an andere Substanzen. Und man hat gemerkt, wenn man diese Substanzen Mäusen gibt, dann mögen die länger schwimmen zum Beispiel, machen länger mit, sind weniger depressiv. Und dann ist die Idee aber eigentlich erstmal wieder in der Kiste verschwunden, weil man gedacht hat, ja okay, was machen wir da? Aber bei Depressionen geht es ja um Serotonin und nicht um MDMA-Rezeptorantagonisten. Und hat das erst viel später in den 2000ern wieder ausgekramt. Und das kommt aus einer anderen Forschungsecke eigentlich, nämlich da ging es um Psychoseforschung. Man hat versucht, Psychosesymptome zu modellieren durch ein Medikament und dann Interviews zu machen mit Probanden, um zu schauen, wie spricht jemand, der was Psychoseähnliches erlebt, und da hat man Ketamin verwendet. Und also ganz anderes Thema jetzt. Aber im Rahmen von der Forschung hat man gemerkt, wenn man das bei Probanden angewendet hat, die auch depressive Symptome haben, ging es denen ziemlich rasch besser nach so einer Ketamininfusion. Und dann kam das Ganze eigentlich ins Rollen. Erst ab 2000 gab es ganz viele klinische Studien, die das untersucht haben. War recht kontrovers. Man hat gedacht, ey, man kann ja so eine psychoaktive Substanz depressiven Menschen gar nicht geben. Es hat auch Nebenwirkungen, ist vielleicht gefährlich. Und dann hat es erst sehr viel Forschung gebraucht, um das so in sichere Bahnen zu bringen und auch den Behandlern Sicherheit zu vermitteln. Bis es jetzt dann seit 2021 zugelassen
ist. Also junge Disziplin, es gibt es schon lange, aber ja, bis es marktreif ist worden, bis man es darf einsetzen, Therapie, relativ eine junge Disziplin. Genau. Wo stehen wir heute?
Heute sind wir an dem Punkt, finde ich, dass es zunehmend als normale, ich sage mal, unter Anführungszeichen normale Therapieoption angenommen ist. Also in den ersten Jahren, so rund um 2019, 2020, da haben viele Menschen das in Verbindung gebracht mit, das ist ja ein Pferdebetäubungsmittel oder so. Also stimmt auch, aber es ist primär auch ein Menschenanästhesie-Medikament. Also es hat immer so was ein bisschen Anrüchiges gehabt für viele, so hey, das ist ja eine Droge und jetzt als Medikament, komisch. Aber mittlerweile kriegen wir auch recht viele Zuweisungen von niedergelassenen Kollegen. Und wir machen Beratungen, das ist medizinisch eingebettet, macht ein paar Voruntersuchungen und dann kann man die Therapie planen bei uns im Zentrum. Und es läuft sehr routiniert und nach einem klaren Behandlungsprotokoll ab.
aber so gut, wie die Therapieform jetzt auf so das erste Mal tönt, flächendeckend wird sie nicht eingesetzt. Für wer ist die Therapie gedacht?
Das ist eine wichtige Frage, die du stellst. Die regulatorischen Hürden sind einigermaßen hoch, sage ich mal, aber jetzt auch nicht extrem hoch. Damit die Krankenkassen die Kosten für das zugelassene Esketamin-Nasenspray übernehmen, muss man den Kostengutspracheantrag stellen erstmal und darlegen, warum braucht es die Behandlung. Und da gibt es ein paar Punkte, die sind sehr klar definiert. Es muss eine mittel- bis schwergradige Depression vorliegen, die wirklich im Alltag auch Funktionseinschränkungen bewirkt. Und man muss Stellung nehmen dazu, was in der Behandlung schon probiert worden ist. Mhm. Und da verlangen die Krankenkassen, dass mindestens 2 verschiedene Antidepressiva in ausreichender Dauer und Dosis probiert worden sind. Und ein sogenannter Augmentationsversuch. Da kommt das klassische Medikament Lithium zum Beispiel zum Einsatz oder Quetiapin. Das ist ein Antipsychotikum, mit dem man auch Depressionen behandeln kann.
Und wenn das nicht wirkt?
Dann qualifiziert man sich für den Behandlungsversuch mit dem Esketamin-Spray.
Das heisst, man ist per Definition resistent gegen andere Methoden?
Resistent würde ich nicht sagen, weil es gibt ja auch neben dem Esketamin oder Ketamin noch andere Therapieoptionen. So ein Begriff, der da immer herumgeistert, ist therapieresistente Depression. Das ist ein recht unglücklich gewählter Begriff, finde ich, weil jemand, der, wie vorhin beschrieben, 2 Antidepressiva und vielleicht Lithium probiert hat und immer noch Symptome hat, der ist ja nicht therapieresistent. Das würde ja heißen, man kann nichts mehr machen. Man kann aber noch eine ganze Bandbreite von Therapien machen, zum Beispiel Esketaminbehandlung. So.
Ist das ein Problem, das häufiger auftaucht, das zunimmt?
Dass Depressionen schwer zu behandeln sind, also dass mit dem ersten Antidepressivum nicht gerade weggeht, ist tatsächlich ein relativ häufiges Problem. Also wir haben, wenn man jemanden leitliniengerecht, es gibt ja Behandlungsempfehlungen zur Behandlung von Depressionen, behandelt, immer noch ungefähr, das ist ziemlich erschreckend, 30% von den betroffenen Menschen, die Restsymptome oder die Symptome weiterhin behalten. Und ja, deswegen bin ich persönlich froh, dass wir so eine relativ neue Therapiestrategie jetzt zur Verfügung haben.
Jetzt Pauline, du bist eine von den Ersten, die in Genuss kam von dieser Therapie. Danke vielmals, dass du dich da öffnest und da mit dabei bist in diesem Podcast. Das ist nicht selbstverständlich. Bevor das die Therapie hat gegeben, wie ist es dir gegangen?
Ja, ich habe alle anderen Sachen probiert, oder? Ich bin mal in meiner Jugend in einer Jugendklinik für 15 Monate oder so. Das war, glaube ich, das erste Mal, nachdem ich erst zu einem Psychologen ging und einem Psychiater, und die haben mir gesagt, das nützt nichts, um nur einmal in der Woche, du sollst etwas anderes machen. Habe ich das gemacht, habe ich sehr viel gelernt. Unter anderem, das war dann neu, dass man das Bewegen und wir haben das dann mit Joggen gemacht, hilft gegen Depressionen, oder? Und das habe ich den Rest vom Leben habe ich das mitgenommen. Ich jogge noch immer. Dann nachher, dann war es auf und ab. Ich habe sehr viel Medikamente probiert, ich habe Therapien gemacht. Ich bin aufgewachsen in Holland, oder? Dann bin ich in der Schweiz gekommen, dann habe ich noch lange eine Therapeutin aus Holland gehabt, da habe ich telefonisch jede Woche Kontakt gehabt. Und dann war ich mal in der Tageskliniek vom Sanatorium für so 3 Monate. Und dann, ja, es ging mir eigentlich langsam sehr schlecht. Vor der Tageskliniek habe ich mitgemacht aan een Research-Projekt über Depressionen van de Unispital Psychologie. Und das war ein Projekt von 2 Jahren. Du musst Test machen mit dem Computer. Und man hat auch ein halbes Jahr Therapie bekommen, die ich eigentlich nicht wollte. Ich habe gefunden, ich bin austherapiert, aber das war Teil davon. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will mich nützlich machen, so, ich mache das. Mhm. Und da kam ich eigentlich sehr schlecht raus, auch wenn es auf einem natürlich aufgehört hat nach 6 Monaten. So, ich habe sehr viel Medikamente probiert. Bipipriol, citalopram, escitalopram, Prozac, lithium, quetiapine, seroquel, psilocybin, Ritalin, Cipralex.
Alles, was es gibt.
Und damals war auch Prozac war dann so ein Wundermittel, mhm. oder? Und das habe ich dann natürlich auch probiert, aber es hat mir nichts gebracht. Und dann, ich weiß nicht einmal genau mehr, wie ich auf diesem Research-Projekt von Frau Brühl vom Buch kam, aber ich habe mit ihr einen Termin gemacht. Mhm. Wir haben lange geredet und dann hat sie gesagt, ja, du bist eigentlich der Top-Geeignete, um mitzumachen. Und dann bin ich damit angefangen und das hat eigentlich sehr schnell geholfen. Mhm. Das war eigentlich sehr speziell.
Aber hast du vorher, bevor du angefangen hast, hast du Hoffnung gehabt noch, dass irgend noch etwas
Nein,
nützt?
Eigentlich nicht.
Also, aber der Leidensdruck war so gross, dass du hast gesagt, ich mache alles.
Ja, ich habe einfach gedacht, okay, probiere ich das nochmals, aber ich habe nicht sehr viel Hoffnung gehabt. Weil mit Prozac zum Beispiel, oder Prozac, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, hat man gesagt, das ist ein Wundermittel. Und dann war ich so enttäuscht, dass es mir nichts gebracht hat. So, ja, so bin ich dann einfach mit der Behandlung gestartet. Und die erste Zeit im Research-Projekt. Und das hat dann Janssen von diesem Mittel hat das für mich bezahlt. Und dann nachher hat die Versicherung übernommen. Mhm. Das war super.
Johann Wenzel, was sagst du den Patienten vor so einer Therapie? Was erfahren die zuerst? Wie nimmst du die mit?
Was mir ganz wichtig ist, in den Beratungsgesprächen den Betroffenen zu vermitteln, dass das keine extrem krasse Therapie ist, irgendwie, dass man jetzt so mega Trips erlebt und dann sich selbst verliert, das Ich auflöst und man irgendwie im Kosmos rumschwebt oder so. Die meisten von unseren Patienten finden das eher beruhigend und angenehm in der Therapiesitzung selber. Das ist mal so eine wichtige Botschaft, weil viele kommen mit der Erwartung oder mit gewissen Ängsten so, wow, was passiert da, kriege ich jetzt einen Horrortrip oder so. Kommt ganz, ganz, ganz selten vor. Einer von 1000 ungefähr hat eine unangenehme Erfahrung auf Ketamin. Und das andere ist auch die Erwartungen irgendwie gut transportieren, weil wie Pauline kommen viele Menschen mit einer langen Vorgeschichte und andererseits Pauline jetzt nicht mit so einer realistischen Einschätzung, jetzt probieren wir das halt mal und schauen, sondern auch oftmals mit sehr großer Hoffnung und sagen, ich habe davon in der Zeitung gelesen, das soll das neue Wundermittel sein, das will ich und wenn es das nicht ist, dann gibt es ja nichts mehr, oder? Und genau das will ich immer schon im ersten Gespräch vermitteln, dass es ein Baustein ist in der Therapie, aber es gibt sicher noch andere Sachen auch. Ja.
Aber es schlägt gut an, da hat er positive Erfahrungen.
Wir haben überwiegend positive Erfahrungen, aber es ist eben kein Wundermittel, das bei allen hilft. Mhm. Aber jetzt von den Patienten, die schon auf so eine lange Vorgeschichte zurückschauen und nicht profitiert haben von verschiedenen Therapien, können wir ungefähr 2/3 wirklich signifikant helfen, dass die Symptome besser werden. Aber auch da bleibt 1/3 der chronisch Erkrankten übrig, die auf Esketamin und Ketamin nicht ausreichend reagieren.
Für das wir uns vorstellen wie das eingenommen wird, das ist ein Nasenspray.
Es ist ein Nasenspray, genau. Wie so ein ganz banaler Pump-Nasenspray. Eben die Behandlungen finden immer bei uns in der Klinik statt und immer unter Überwachung. Also der Blutdruck wird regelmäßig gemessen von der Pflegekraft, von unserem Team. Für 2 Stunden insgesamt bleibt man in einem Bett liegen. Man nimmt erstmal einen bequemen Platz, füllt vor der Behandlung so einen Depressionsfragebogen aus, um schon mal die Symptomschwere vorher so aufgenommen zu haben. Und dann muss man ein paar Kriterien erfüllt haben. Man soll vorher nichts gegessen haben, keinen Alkohol getrunken haben, nicht mehr viel Flüssigkeit getrunken haben. Wenn das alles erfüllt ist, dann nimmt man unter Aufsicht von der Pflegekraft den Nasenspray ein. Das macht man selber. Mhm. Und macht sich bequem im Bett, hört Musik oder auch nicht, macht die Augen zu. Und dann kommt ziemlich unmittelbar auch die erste Ketaminwirkung. Also dadurch, dass es ein Anästhesiemedikament ist, kann es sein, dass man wirklich müde wird, dass man sich körperlich total leicht fühlt, wie so ein Schwebezustand, sagen manche. Oder dass man das Gefühl hat, mit dem Bett wie zu verschmelzen. Raum- und Zeitwahrnehmung kann sich ein bisschen ändern. Und die Logik von den Gedanken, dass man so assoziativ gelockert ist. Es kann bis hin zu visuellen Halluzinationen gehen tatsächlich, wenn man die Augen schließt, dass man denkt, man sieht abstrakte Farben oder Formen. Das ist so das was ich jetzt alles beschrieben habe, das Häufigste. Und dann gibt es natürlich individuelle Abweichungen. Es gibt ganz kuriose Beschreibungen.
Wir fragen mal, Pauline, wie ist dir gegangen beim ersten Mal?
Ja, erst einmal, ja, ich habe total, ja, ich habe eigentlich gedacht, oh, vielleicht ist es ein bisschen wie, wie Drogen oder, und es hat auch etwas davon, oder? Man nimmt das und dann, ich war froh, dass ich in einem Bett lag, weil ich glaube nicht, dass ich noch normal stehen konnte damals. Und ja, man sprechen geht sehr schwierig, oder? Auch um das, von, was du hier denkst, zu formulieren in einen Satz und so. Und, aber es ist nicht unangenehm. Es ist eigentlich ziemlich locker. Und freue ich mich jede Woche. Man wird nichts, ich will das unbedingt wieder haben. Ich bin süchtig drauf oder so, das nicht. Aber es ist einfach eine schöne Auszeit, einmal in der Woche.
Und wie lange hält dir das näher an, wenn du wieder entlassen wirst aus der Klinik?
Ja, bei mir, ich habe die Idee jetzt, ich habe so etwas wie eine Unterhaltdosis und das macht einfach, dass ich, es ist nicht unbedingt, dass ich gar nicht mehr depressiv bin, aber es macht es viel weniger schlimm. Man ist auch, oder ich grüble extrem viel und mit Ketamin ist das ziemlich weg. Und wenn ich das habe, dann kann ich mich selbst auch zurufen und sagen, hey, nicht grübeln und das konnte ich früher nie.
Was passiert da ganz genau?
Das ist total spannend, dass Sie das gerade erwähnen mit dem Grübeln. Da gibt es ein schönes Modell dafür. In einem depressiven Gehirn kann man annehmen, ist eine Netzwerkstörung da. Wir grübeln ja alle hin und wieder, oder? Das muss aber nicht krankhaft sein oder ein Problem sein. Wenn was von außen auf uns zukommt, dann reagieren wir drauf und hören auf zu grübeln in der Regel. Aber bei jemandem, der an einer Depression leidet, kann genau dieser Switch von dem Grübelnetzwerk zu dem, ich muss jetzt mit der Umwelt interagieren Netzwerk, ein Problem sein. Und genau da setzt unter anderem das Ketamin an, dass es diese Netzwerkstörung wieder beseitigt und dieses Default-Mode-Netzwerk, das überaktiviert ist, das Grübeln macht, dann ja, wieder zurückfährt. Und man mittels Salienz-Netzwerk nennt man das, diesen Wechsel zur Interaktion mit der Umwelt wieder besser kann.
Man nimmt das bei euch kontrolliert, aber man geht dann irgendwann wieder raus.
Ja.
Und kommt dann das nächste Mal, eben jetzt im Beispiel von der Pauline, nach einer Woche. Wie hätte das so lange an?
Ob das so, ja, in der Regel macht, also ist die Ketamin- und Esketamin-Behandlung so ein zeitlich begrenzter Behandlungszyklus. Da gibt es also auch klare Empfehlungen, die aus den Studien kommen. In den ersten 4 Wochen wird man 2 Esketamin-Behandlungen pro Woche machen. So im Abstand von ein paar Tagen. Und wenn das einen Erfolg hat, die Symptome reduziert, dann macht man weiter mit einer Erhaltungstherapie in einem Rhythmus von 1 Woche bis 2 Wochen. Und momentan wird so ein ganzer Behandlungszyklus bis maximal 10 Monate von den Krankenkassen vergütet. Und danach müsste man erstmal einen Auslassversuch machen und schauen, wie geht's weiter. In der Regel machen wir so Behandlungszyklen zwischen 3 und 4 Monaten Dauer und hören dann mal auf. Es ist auch ein rechter zeitlicher Aufwand für die betroffenen Menschen. Also sind auch viele nicht unfroh, wenn man dann wieder freier ist. Und oftmals hält das aber auch lange, lange her. Also ich sehe nicht alle Patienten wieder, dass dann irgendwann bald ein Rezidiv kommt. Einige sind wirklich einfach besser zweg wieder und melden sich nicht mehr. Und vielleicht gibt es auch in anderen Fällen ein Jahr später ein Rezidiv und dann kann man wieder so einen Behandlungs-
Also Rezidiv, im Volksmund Rückfall.
Rückfall, genau.
Rückfall, ja.
Wieder eine neue Depression.
Warum verändert sich denn da in dem Fall nachhaltig etwas im Hirn, dass es in aller Regel nach einer gewissen Zeit besser geht?
Ja. Anders als jetzt die klassischen Antidepressiva macht Ketamin und Esketamin direkt was am Nervenzellwachstum. Und zwar dadurch, dass wir recht schnell eine große Dosierung Ketamin haben im Gehirn, wird so eine Signalkaskade ausgelöst, die das Sprießen von neuen Nervenzellen begünstigt. Und das sind Effekte, die dazu führen, dass das Gehirn wieder empfänglicher ist für veränderte Kognitionen, für veränderte Interaktionen mit der Umwelt. Und das ist ein Effekt, der vor allem für die ersten 2 Tage nach Einnahme von Ketamin da ist. Deswegen empfehlen wir auch ganz dringend, Psychotherapie in diesen 2 ersten Tagen nach Einnahme zu machen. Nicht um den Ketaminrausch unbedingt nachzubesprechen, kann auch sinnvoll sein, aber mehr geht es darum, kognitive Verhaltenstherapie oder sogenannte ACT-Therapie zu machen, dass man, weil das Gehirn einfach so schön aufnahmefähig ist für Umstrukturierungen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mir geht nicht einfach den Nasenspray nehmen, schläft den Rausch aus und kommt in einer Woche wieder. Nein. Sondern die Therapieformen, die man gewählt hat, sonst, die finden weiterhin statt. Also was ist alles da dabei?
Von uns, also wir bieten jetzt als Klinik das Gerüst, dass die Ketaminbehandlung sauber und leitliniengerecht durchgeführt werden kann mit der Überwachung, mit einem Arztgespräch am Ende, wie alles verlaufen ist, dass man wieder gut nach Hause gehen kann. Und wir haben noch eine Gruppentherapie im Angebot für unsere Ketaminpatienten, dass man gemeinsam die Therapieerfahrungen in der Gruppe besprechen kann. Finde ich auch sehr, sehr sinnvoll. Aber das ersetzt noch nicht die wirkliche Einzeltherapie. Mhm. Und das ist in der Regel noch abgebildet beim Therapeuten, der zugewiesen hat. Und ja, was total zentral ist, dass das weiterläuft, dass eben die Ketaminbehandlung eingebettet ist in der Gesamtbehandlung und nicht nur so losgelöst, ja, wie du gesagt hast, ein bisschen Ketamin, Rausch aus Schlaf und fertig.
Im Fall von der Pauline haben wir nicht nur eine Pionierin da zu Gast, die eine von der ersten war in der Schweiz, die das hat, miterlebt, sondern auch einen seltenen Fall, wo halt nicht nach 10 Monaten fertig ist oder nach 6 Monaten. Du bist jetzt wie lange schon dabei in dieser Therapieform?
Mehr als 6 Jahre.
Und wie hat man da irgendwann schnell probiert, das auszuschleichen und dann ist es nicht gegangen? Ja, wie ist die Geschichte?
Ja, das haben wir mehrmals probiert, oder? Und auch wenn ich zum Beispiel mal Ferien mache, dann spüre ich das sehr schnell. So, das finde ich auch, weil oft probiere ich jetzt nicht länger als einmal nicht zu gehen, sodass ich toch ein bisschen Ferien machen kann.
Aber also 2 Wochen,
kommt so schnell, ja. Es kommt so schnell zurück, dass es mir auch Angst macht. Dann denke ich, oh, dann gehe ich wieder in der Tiefe, oder? Und das will ich nicht. So, und vielleicht ist es eine total falsche Theorie, aber weil es auch bei Ketamin um die Plastizität geht vom Gehirn, oder, denke ich oft, vielleicht, wenn ich 20 oder 25 gewesen wäre und dann angefangen wäre, keine Ahnung, das ist etwas, was ich selber oft denke. Vielleicht hätte es dann gereicht, oder? Und ist mein Gehirn jetzt so lange schon so, dass...
Da fragen wir den Experten. Ja, genau. Gibt es da Erkenntnis?
Das ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Es ist möglich, ich könnte es jetzt nicht im Einzelfall beantworten, sagen, ja, wahrscheinlich ist das so. Aber es gibt schon ein bisschen Lektüre dazu, für wen wirkt Ketamin besser und für welche Personen wirkt vielleicht eine andere interventionelle Behandlungsmethode besser. Und da liest man langsam so raus, dass eher jüngere Patienten, die längere Zeit schon depressiv sind, zunächst mal besser von Ketamin profitieren können. Mhm. Und ältere Patienten, also im höheren Lebensalter ab 65 aufwärts mit schwerer Depression, eher von dem alten Behandlungsangebot der Elektrokonvulsionstherapie. Aber prinzipiell kann man auch Ketamin probieren. Das sind wirklich nur so leichte Unterschiede, wie man sieht bei den verschiedenen Patientenpopulationen.
Was merkst du nebenwirkungsmäßig durch die lange Dauer von dieser Therapieform?
Ja, eigentlich nichts, außer dann Blas- und Probleme ein bisschen.
Das ist offenbar ein Phänomen, das man kennt.
Also es gibt die Ketamin-assoziierte Blasenentzündung. Das ist wahr. Blasenprobleme habe ich jetzt tatsächlich nur von Ihnen berichtet bekommen, sonst habe ich das noch nie gehört. Kommt aber im Aufklärungsgespräch auch vor. Mhm. Dann wären wir beim Thema Nebenwirkungen, das ist vielleicht auch noch wichtig.
Weiter
eigentlich nichts. Und ich habe natürlich, wenn ich damit angefangen bin, habe ich natürlich auch beim Medikament gibt es natürlich so eine. Wie nennen wir das auch wieder? Wo dann alles erklärt wird und was für Nebenwirkungen.
Packungsbeilag.
Ja, genau. Danke. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es mir total egal. Wenn etwas kommt und ich habe schlimme Nebenwirkungen, dann habe ich wenigstens in die Zeit vorher gehabt, dass meine Depression viel leichter war. Und das wähle ich eher, als dass ich sage, oh nein, ich mache das nicht oder ich höre auf. Weil es hat Nebenwirkungen, die ich vielleicht habe, oder?
So. Nebenwirkungen, was kennt man?
So die größten Sorgen bei der Ketaminbehandlung waren, macht das abhängig? Mhm. Also ist dann ein Patient danach wirklich süchtig und sagt, ich brauche das sofort wieder? Das ist sicher ein Thema. Es wird ja auch als Droge so illegal konsumiert und verkauft, gekauft. Deswegen bieten wir die Behandlung nur im Zentrum an, unter Überwachung, und geben Ketamin nicht einfach mit nach Hause leichtfertig. Das wäre, glaube ich, wirklich fahrlässig. Aber mit den Vorsichtsmaßnahmen habe ich es jetzt auch noch nie erlebt, dass jemand Sturm klingelt und sagt, ich will das jetzt sofort wieder haben. Also ich glaube, das Risiko ist damit gut eingegrenzt. Und dann gibt es ein paar körperliche Risiken, wie das Ketamin kann einen Blutdruck ansteigen lassen. Mhm. Das ist in vielen Situationen in der Anästhesie sogar von Vorteil. Und hat aber das Restrisiko, dass wirklich so eine Bluthochdruckkrise entsteht. Mhm. Deswegen muss man die Patienten überwachen, Blutdruck anschauen, über 2 Stunden. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und dann kann man als Nebenwirkungen auch noch die ganzen Punkte von einem Rauscherleben, sage ich mal, anschauen. Also dieses dissoziative Erleben, dass der Körper sich verändert anfühlt, die Wahrnehmung kurze Zeit anders ist.
Was meint ihr da damit?
Also man muss die Patienten gut darauf vorbereiten, dass das auftreten wird. Mhm. Wenn man jemanden, glaube ich, in eine Ketaminnarkose oder in die Ketamintherapie schicken würde, ohne das vorher mal ordentlich durchbesprochen zu haben, kann das sehr überraschend sein oder sogar Angst auslösen.
Könnt ihr uns demonstrieren, wie es das Gespräch geht, was Sie da dazu sagen, der Patientin oder dem Patienten?
Wir machen das mündlich und schriftlich. Wir haben dann recht ausführlichen Aufklärungsbogen dafür, den wir dann auch in Kopie immer abgeben, dass die Leute das nochmal zu Hause in Ruhe durchlesen können und gegebenenfalls nochmal Rückfragen stellen können. Und da stehen die wichtigsten Nebenwirkungen alle Punkt für Punkt drin, und wir gehen das gemeinsam durch. Also wie das Suchtgefahr, eben Bluthochdruck in der Therapie, dissoziatives Erleben, was das dann genau bedeutet, anderes Körperempfinden, andere Wahrnehmung, komische Gedanken, vielleicht komische Emotionen endlich wieder, die in der Depression lange spürbar waren. Und dann auch so ganz wichtige, aber sehr, sehr seltene mögliche Nebenwirkungen. Ketamin wirkt antisuizidal. Man kann es auch in richtig schwer suizidalen Krisen einsetzen. Aber ein Promille-Anteil von den Patienten insgesamt reagiert in den ersten Wochen von der Behandlung mit einer Zunahme von Suizidgedanken oder sogar Neuauftreten von Suizidgedanken. Wow. Das ist total wichtig, dass man darüber im Beratungsgespräch ausführlich spricht. Wir sehen die Patienten auch nach jeder Sitzung und sprechen genau über so Punkte. Und falls das auftritt, würde man natürlich die Behandlung abbrechen oder nur unter noch sicheren Bedingungen durchführen, vielleicht stationär dann.
Warum kann es in der einen Richtung eine Euphorie auslösen, sage ich jetzt überspitzt, und in der anderen Richtung kann es Depression noch fast verstärken?
Ich kann es dir leider nicht beantworten. Ja. Das Phänomen, dass man in der ersten Behandlungsphase Suizidgedanken entwickeln kann, ist auch bekannt bei den klassischen Antidepressiva. Mhm. Das gehört eigentlich auch da immer zur Aufklärung dazu, also auch bei Prozac, was wir vorhin genannt haben, und den ganzen SSRIs. Die Idee ist, also vielleicht so eine Theorie dahinter, bei den Antidepressiva dauert es so 14 Tage, bis es überhaupt eine stimmungsaufhellende Wirkung hat. Und in den ersten 2 Wochen kann es sein, dass man aber vor allem mehr Antrieb hat, vielleicht sogar mehr Nervosität, und das Empfinden nochmal verschlechtert. Das ist so eine mögliche Erklärung dafür. Was es spezifisch bei Ketamin ist, warum das auftreten kann, kann ich nicht erklären. Mhm. Es ist eben sehr, sehr selten, wie gesagt, im Promille-Bereich. Aber man muss darüber sprechen. Ich meine, das ist die wichtigste Nebenwirkung oder das Event, das wir in der Psychiatrie unbedingt verhindern wollen, oder?
Ein anderer Punkt, den ich gleich noch ein bisschen vertiefen möchte, ist der Suchtfaktor. Mhm. Als ehemaliger Nikotinsüchtiger weiss ich, wie schwer dass das fällt, das gute Gefühl, das man hat, wenn man den Nikotinstoß ins Hirn bekommt, wegzukommen. Und bei so einem sehr guten Gefühl mit Ketamin kann ich mir vorstellen, dass dort eben auch so eine psychische Abhängigkeit entsteht. Und zwar nicht wenig.
Ja, das ist auch theoretisch genauso möglich, wie du sagst. Beim größten Anteil der Patienten ist es aber jetzt gar nicht so euphorisierend. Mhm. Oftmals wird der Ketamineffekt, und Sie können das gerne auch noch aus Ihrer Sicht genauer beschreiben, was sehr so Introspektives ist. Es trennt einen auf gewisse Weise eher von der Umwelt. Wenn man die Augen schließt, tauchen die Patienten so sehr in sich ein und man hat nicht so dieses Euphorisierende, wie man es beschrieben bekommt von Leuten, die Ecstasy nehmen oder MDMA, also dieses Kontaktogene. Und eben so richtige Euphorie, wenn man aus dem Bett aufspringt und sagt, yeah, jetzt ging es mir richtig gut, kommt ab und zu vor, aber gar nicht so oft. Das ist eher was Beruhigendes, so Meditatives vielleicht für viele Leute. Aber ich kenne habe auch so Fälle gesehen, dass mir dann Patienten sagen, in der Stunde bei ihnen nach Ketamin geht es mir so gut, aber es ist sofort wieder weg. Mhm. Und es bleibt nichts dauerhaft. Mhm. Leider, oder? Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Dann müsste man auch nach der ersten Behandlungsphase von diesen 4 Wochen nochmal über die Bücher gehen und sagen, hey, warum geht es uns nicht? Es soll nicht einfach nur ein Rausch sein und mittelfristig keine positive Wirkung haben.
Wie ist es bei dir? Du sagst selber, kein Suchtverhalten, also du siehst nicht, das ist nicht eine Abhängigkeit. Wie muss man sich die, ich sage jetzt wirklich Trip, dass die Leute verstehen, was ich meine, wie muss man sich das bei dir vorstellen?
Ja, erstens will ich sagen, ich glaube nicht, dass ich ein Suchtgen habe, weil dann wäre ich schon längst süchtig gewesen, denke ich. So, ich weiß nicht, ob das auch hilft. Was war deine Frage?
Wie es dir geht im Moment von der Therapie? Was du für Bilder hast?
Ja, es ist eigentlich, normalerweise bist du in so einem Rausch, oder? Und man liegt da und man muss es ein bisschen so einfach gehen lassen. Und ja, es ist einfach schön und man fühlt sich entspannt und so. Ja, was ich noch sagen möchte, ist, dass im Buch haben wir mal ein Experiment gemacht mit wirklich probieren zu dissoziieren. Und um da reinzukommen, und hab ich so Übungen bekommen und Kopfhörer mit bestimmter Musik. Mhm. Und ich muss sagen, dann kommt man wirklich in etwas rein. Nicht unbedingt schön, aber dann sobald man hat dann auch ein Babyphone da. Sobald man hört, dass es dir nicht gut geht, dann wirst du wieder rausgeholt. Mhm. Und ich finde eigentlich schade, dass wir das nicht weitergemacht haben, weil ich habe die Idee, dass es etwas bringt, weil du erlebst vielleicht in einem total anderen Weg, aber wieder die Sachen, die man oder in seiner Kindheit gefühlt hat. Mhm. Oder, und ich denke, das macht vielleicht, dass das dann auch langsam weggeht. Mhm. Aber ja, ich komme eigentlich jede Woche gerne, nicht weil ich habe auch geraucht früher, so. Ich kenne das. Nicht, aber ich komme nicht wieder, weil ich diesen Rausch will. Ich komme wieder, weil ich so auf diesem Level stecken bleiben will, oder wo ich jetzt bin, wo ich noch immer Depression habe, aber es ist viel leichter als vorher.
Hey, hat sich deine Beziehung zu den anderen Therapieformen, die du auch noch machst, begleitend? Hat sich die verändert, dass du die weniger ernst nimmst? Weil Hauptsache, ich gehe dann wieder in die Therapie mit dem Ketamin.
Ja, vielleicht nehme ich den Rest weniger ernst, aber ich weiß nicht, ob das mit Ketamin zu tun hat oder mit meinem Alter. Ich werde in ein paar Wochen 66 und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich noch sehr viel Therapie, dass das noch nützlich sein kann, oder? Mhm. Und ich habe jetzt eine Psychologin, aber wir probieren das jetzt noch ein bisschen abzubauen. Und sie hat gesagt, ich sollte Schematherapie machen. Und ich bin noch darüber aan het nachdenken, ob ich das noch machen will oder nicht. Aber,
Ersetzt Ketamin langfristig eine andere Therapieform?
In der Regel nein. Es ist ein neuer Baustein in dem Gesamtkontext von den Behandlungsmöglichkeiten. So würde ich sehen. Es hat nicht zum Beispiel die Elektrokonvulsionstherapie ersetzt. Das ist ein Verfahren, das es in der Form seit den 70er Jahren gibt und das sehr wirksam ist, für ganz schwer betroffene Leute wirklich essentiell sein kann. Und da, genau, das hat weiterhin seinen Stellenwert. Lithium hat auch weiterhin seinen Stellenwert und die Medikamente auch. Aber es ist ein neuer Baustein.
Wo sind Grenzen? Für wer ist es nicht geeignet?
Genau, es gibt einige Ausschlusskriterien, wenn jemand eine Psychose hat, aktuell in einem psychotischen Zustand ist, dann würde man es nicht einsetzen, das Medikament. Wahrscheinlich wäre es auch einfach, es wäre scheußlich für die
Person.
Also
reden wir da zum Beispiel von der Schizophrenie? Oder
genau, so, also bei jemandem, der vielleicht schizophren und abwechselnd, aber auch depressiv ist, aber noch Verfolgungsideen hat oder Halluzinationen, da wäre Ketamin nicht das richtige Medikament. Oder ferner auch bei Menschen, die eine Substanzstörung haben, also irgendeine Abhängigkeit, die aktiv ist. Da wäre man auch sehr zurückhaltend und würde wahrscheinlich erst schauen, dass eine Abstinenz da hergestellt werden kann und dann die Ketaminbehandlung. Und dann gibt es noch ein paar körperliche Ausschlusskriterien. Also eben ein ganz hoher Blutdruck schon vorbestehend, dann würden wir jetzt nicht noch extra Ketamin dazugeben und warten, dass der Blutdruck noch höher wird. Das messen wir auch immer vorher. Schwangerschaft, auch ein Thema. Es ist bisher noch nicht empfohlen, das in der Schwangerschaft anzuwenden und auch nur unter Verhütung auf beiden Seiten. Das ist auch noch wichtig zu erwähnen. Ja.
Gefäß, oder? Gefäßprobleme.
Gefäßprobleme, also Aneurysmata, ja. Gefäße im Gehirn oder Aorta.
So.
Genau.
Das wird sehr gut abgeklärt. Wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, Pauline, zum Schluss. Wirst du jemals aufhören können mit dieser Therapieform, was denkst du?
Ja, ich habe natürlich ab und zu Angst, dass es aufhören wird. Aber ich glaube, ich würde das jetzt...
Also wie ein Mensch aufhören wird?
Na, dass es mal... die Klinik sagt, wir wollen das nicht mehr. Oder, aber ich glaube, ich würde das nehmen... bis ich im Alter sein.
Okay.
Wenn das gehen würde. Ich würde auch noch im Rollstuhl würde ich noch vorbeikommen. So, ja. So. Ja, es bringt mir so viel. Und es macht mein Leben so viel angenehmer. Mhm. Und das möchte ich so behalten. Und meine Kinder genießen. Und Familie und so.
Also bei dir sehr wirkungsvoll. Wie siehst du die Zukunft von dieser Therapieform? Wo steht die Forschung? An was ist man dran?
Da gibt es ein paar spannende Themen tatsächlich. Also wir haben jetzt ja viel über den Rausch geredet und was da in der Therapiesitzung so wirklich passiert. Und das ist sicher ein Wirkmechanismus, dass man aus diesem Ketaminrausch für die Therapie wichtige Sachen rausziehen kann. Aber dann gibt es auf der anderen Seite die rein biologischen Faktoren mit der Netzwerkstörung, Neuroplastizität und so. Und momentan ist man in der Forschung dran, ein Abbauprodukt von Ketamin zu untersuchen, Hydroxynorketamin, das genau diese Neuroplastizität auch antreiben kann, induzieren kann. Und das macht überhaupt nichts auf Rauschebene.
Mhm.
Und das wäre noch spannend. Also wenn wir eine Substanz haben, bei der diese ganze Rauschkomponente wegfällt und vielleicht die Angst, die für manche Patienten damit verbunden ist, und trotzdem die Effekte hat, das wäre wahnsinnig cool, finde ich. Aber da ist die Forschung gerade dran. Das ist noch nicht klinisch verfügbar.
Man liest ja und hört überall, dass durch verschiedene Faktoren, durch KI, die Geschwindigkeit, ja, die zunimmt, der Druck, der zunimmt. Einfach, wir sind in einem Wandel, in einem gesellschaftlichen Wandel. Das merkt man ja deutlich, dass so psychische Erkrankungen auch zunehmen. Kann da Ketamin eine Rolle spielen?
Klar, im Kontext der KI.
Ja, ist jetzt vielleicht einfach
man hört als, ja so als über Elon Musk.
Ich sage mal einfach mal, weil Geschwindigkeit zunimmt und viele Leute doch lieber fordern sie mit dem ganzen Wandel.
Also, was du schilderst, das spüren wir auch in der Klinik und im Ambulatorium, dass wir mehr Anfragen haben, einfach, dass die Leute auch mehr Hilfe suchen. Das hat sicherlich auch den Grund, dass Psychotherapie und psychiatrische Behandlung in Anspruch zu nehmen nicht mehr so stigmatisiert ist. Ja, immer gut. Aber wahrscheinlich gibt es auch eine Zunahme an Stress und Stressfolgeerkrankungen. Und ich glaube, wir können froh sein, wenn wir einfach neue Behandlungsstrategien haben und hoffentlich auch noch neuere als das mit dem Ketamin.
Dass wir es gleich noch angesprochen haben, man hört ja immer noch vom S-Ketamin.
Mhm.
Was ist der Unterschied?
Ich habe jetzt eigentlich Synonym Ketamin gebraucht, das einfacher ist. S-Ketamin und Ketamin. Ist auf molekularer Ebene einfach zu erklären. Im S-Ketamin ist nur das linksdrehende Molekül von Ketamin und im Ketamin links- und rechtsdrehendes Molekül, wenn man sich das so wie die linke und rechte Hand vorstellt. Und man war der Annahme, dass das S-Ketamin ein bisschen fester an die Rezeptoren anbindet, also mehr Effekte auslöst. Und dann wurde der S-Ketamin-Nasenspray zugelassen. Aber das ist auch noch gar nicht so ganz abgeschlossen, was da besser ist. S- oder R-Ketamin oder das Ketamin-Racemat.
Ich glaube, wir haben extrem viel jetzt können schon mal ein bisschen erklären von einer relativ jungen Disziplin in dieser Therapieform. Wo gibt es weitere Informationen? Was würdest du empfehlen, wenn jemand noch mehr wissen
will? Also, es gibt ganz gute Videomaterialien dazu auf YouTube tatsächlich. Auf unserer Website gibt es ein bisschen Informationen. Eigentlich auf allen Klinik-Homepages jetzt vom Kanton Zürich, die das anbieten, gibt es wirklich fundierte Informationen dazu. Ja, da kann man sich schon mal schlau machen und bei Bedarf zuweisen lassen zu uns für eine Beratung.
Danke viel mal für die Expertise, Dr. Johann Wenzel-Schicho. Und danke vielmal, Pauline, dass du da bist, zu Gast in diesem Podcast.
Ja, gerne, komm mal. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja.
Seelenfunken, der Podcast, der hilft. In Zusammenarbeit mit dem Sanatorium Kilchberg, Ihre Klinik für die Behandlung von psychischen Erkrankungen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.